Globales Lernen on
Globales
Air.
Lernen on
Globales
Air.
Lernen
Globales
on Air.
Lernen on
Globales
Air.
Lernen
Globales
on Air.
Lernen on Air. Ist offen für Menschen aus der einen Welt.
Greift Themen nachhaltigen Entwicklung auf.
Inspiriert zu gemeinsamen Erleben, Lernen und Handeln.
Macht vielfältige Stimmen hörbar.
Wir fragen nach, fühlen uns ein und summen mit.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Globales Lernen on Air. Ihr hört uns im freien Radio Westerwelle für die Region Reutlingen, Tübingen und Umgebung auf den Frequenzen UKW 96,6, Kabel 97,45 und weltweit via Livestream auf der Webseite www.wüste-welle.de. Ich bin Rocío und mit mir ist heute unsere liebe Kollegin Daniela Göller. Heute haben wir ein Thema, das man auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt mit globalen Lernen assoziieren würde, nämlich die Salsa-Musik und ihr Tanz. Aber wir denken, man sollte sogar mehr Sendungen über dieses Thema machen. Denn mit der Salsa-Musik sind viele Unterthemen verbunden. Ihre Kolonialgeschichte, Heimat und Migration, die interkulturelle Begegnung und die Gemeinsamkeit, sowie das Lernen mit dem Körper, mit der Bewegung und die Kommunikation, die man braucht, wenn man zu zweit tanzt. Aber wir sind zu diesem Thema eigentlich wegen einem anderen Grund gekommen. Möchtest du das verraten?
Ja, also das ist ja so. Ich habe vor sehr vielen Jahren Romanistik studiert und heute spreche ich fließend Französisch, aber die zweite romanische Fremdsprache, die habe ich eigentlich nie richtig gelernt. Und die Freundschaften mit dir, Rocío, und auch die Begegnungen mit anderen Kolleginnen, die ebenfalls lateinamerikanische Wurzeln haben, haben mich dann letztes Jahr dazu gebracht, endlich Spanisch zu lernen. Also fließend ist das jetzt natürlich noch lang nicht, aber ich verstehe tatsächlich vieles besser und damit meine ich eben nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur. Sprache ist ja was sehr Prägendes für das Denken und auch für die Persönlichkeit. Mir hat zum Beispiel mal eine alte Freundin gesagt, dass sie mich noch mal ganz neu kennengelernt hat, als sie erlebt hat, wie ich Französisch gesprochen habe. Und das ist ja noch nicht mal meine Muttersprache.
Stimmt allerdings. Das ging mir so, als du mit mir Spanisch gesprochen hast.
Also, als ich dir erzählt habe, dass ich angefangen habe, Spanisch zu lernen, hast du ja gleich gesagt, ich könnte ja nicht Spanisch lernen, ohne zu tanzen.
Ja, klar.
Ja, ich habe sofort gewusst, was du meinst, oder ich habe es gespürt, was du meinst. Und glücklicherweise hatte ich mir eben auch einen ganz besonderen Ort ausgesucht, um Spanisch zu lernen, nämlich das El Pasito in Stuttgart. Und das ist eben nicht nur eine Sprach-, sondern vor allem eine Tanzschule. Das ist ja eigentlich klar bei dem Namen. Das war also nur ein sehr kleiner Schritt für mich vom Sprachkurs zum Tanzkurs. Und Francisco und Jasmin unterrichten im El Pasito und ich lerne von ihnen Salsa, Merengue und Bachata. Und deshalb haben wir die beiden heute eingeladen, uns etwas zu erzählen über das Tanzen und was sie damit verbinden und ihr Leben und ihre Erfahrungen und eben über El Pasito.
Aber bevor wir unser Interview mit Jasmin und Francisco fortsetzen, lass uns anfangen mit der Geschichte der Salsa. Dafür habe ich ein passendes Lied, La Rebellion, von dem kolumbianischen Sänger Joe Arroyo. Er war immer sehr stolz auf seine afrikanische Wurzel und seine Bräuche. Zudem hat er sich mit dem atlantischen Sklavenhandel während der spanischen Eroberung Amerikas auseinandergesetzt. Denn seine Heimatstadt Cartagena war der Ort des Sklavenhandels in Kolumbien. Dieses Lied Rebellion wurde Mitte der 80er Jahre zu einer Protesthymne gegen die Gleichgültigkeit gegenüber den Gräueltaten, die die kolonialen Herren begangen. Die Bedeutung von No le pegue a la negra, wie es im Refrain des Lieds heißt, ist eine Beschreibung der rücksichtslosen Sklaverei und blutigen Unterwerfung der Afrikaner, Afrikanerinnen wobei Frauen starke Gewalt und Missbrauch erlebten. In einem Interview sagte Joe Arroyo, dass er schon immer ein Lied machen wollte, das zur Rechtfertigung der schwarzen Rasse in einem Land, das Indianer und Schwarze abgelehnt hat, beitragen würde. Eine Kritik, die bis heute aktuell in Kolumbien leider ist.
Wir sitzen hier im El Pasito in Stuttgart mit Francisco und Jasmin und wir haben die beiden eingeladen, in unserer Sendung ein bisschen über Salsa zu erzählen, weil die beide schon sehr lange Salsa tanzen und ich bei den beiden Salsa und Bachata lernen durfte. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen was über die Geschichte oder über das, also du hast jetzt schon mal gesagt, es ist einfach so Teil des Alltags in Lateinamerika. Man tanzt wie so eine Art Reden miteinander, kann man auch miteinander tanzen. Aber wie ist es entstanden? Also woher kommt das? Gab es da Vorläufer davon? Wie ist der Tanz entstanden und wie hat er sich jetzt auch weiterentwickelt? Weil es gibt ja in der Zwischenzeit tausend verschiedene Salsa-Tanzstile und manchmal kennt man sich gar nicht mehr aus. Also kannst du ein bisschen was sagen noch zu den unterschiedlichen Einflüssen auch, die da drin sind? Vielleicht Francisco und Jasmin auch. Du hast viel darüber gesagt.
Ja, das mit dem Tanz, speziell Salsa, das meinst du wahrscheinlich, ja?
Ja.
Also eben, es gibt so viele Tänze.
Ich bin gespannt auf deine Meinung, weil von die Ursprung von Salsa kämpfen die Kubaner, die Kolumbianer, die New Yorker.
Ja, das ist aber auch die Wirklichkeit, sagen wir so. Ja, es gibt sogar Bücher und Literatur über Salsa. Mhm. Und das ist keine Frage. Salsa ist eigentlich entstanden als diese Mischung von, also als die Sklaven aus Afrika in die Karibik kamen. Wo sie gelandet sind, da haben sie ihre Tänze weiterhin angefangen. Ob es Kolumbien ist oder Kuba oder Puerto Rico, ne, das ist eigentlich nicht die Rede, sondern aber das ist eben so, dieser Tanz hat sich ganz normal und natürlich entwickelt. Keiner hat denen vorgeschrieben, so musst du tanzen. Und dementsprechend hat sich das auch ausgeweitet. Wenn man jetzt über New York redet, da kann man sagen, New York ist ja ein Zusammenschluss von so vielen Einflüssen. Mhm. Da findet man eigentlich alles. Ne? Und mittlerweile kann man sagen, Salsa wird immer internationaler. Ja? Die Elemente vermischen sich. Es wird wahrscheinlich auch zukünftig auch so sein, dass man nicht mehr so eine spezielle Stilrichtung tanzt, sondern ganz einfach, dass man kreuz und quer so von einem Element zum anderen Element tanzen wird. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind auch schon da. Der Internet, ne, ist da, das heißt, man kann eins zu eins schon die neuesten Einflüsse schon mitbekommen. Also in Kolumbien tanzt man Salsa, ja, insbesondere in Cali.
In Cali, ja.
In Cali, ja, das ist die Tanz, die Art und
die
Weise.
Die Hauptstadt der Salsa, sagen Sie. Weiß ich nicht.
Ja, das sagen die Kalender.
Ja, ja, ja.
Aber
ja,
sagen nicht alle, jeder hat seine Hauptstadt. Salsa. Ich meine, das Einzige, was ausgeschlagen ist, die Musik ist und bleibt ein Viererrhythmus. Ja. Das ändert sich nicht, egal welche Stilrichtung man tanzt. Ja, es ist und bleibt ein Viererrhythmus. Das kann man nicht oft genug sagen.
Die Musik, das ist eben das Interessante dabei. Die Musik, der Takt der Musik ist immer gleich. Es ist ein Viervierteltakt. Ne, ob es in Kolumbien oder in Venezuela oder in Kuba oder in New York, ne, ist, die Musik sagt eine eindeutige Sprache. Mhm. Und das ist eben das, was eigentlich allen Tänzern eint.
Die Ursprünge der Salsa liegen, wie Francisco gerade sagte, im 16. Jahrhundert, mit der Kolonialisierung und der Verschleppung der afrikanischen Sklaven nach Amerika, die ihre musikalischen Rhythmen und Instrumente mitbrachten. Es gab aber einen zweiten wichtigen Moment in der Geschichte dieser Musik. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine große Auswanderung von Lateinamerikanern und Lateinamerikanerinnen aus verschiedenen Ländern auf der Suche nach einem besseren Leben. Sie ließen sich in New York in einem Randbezirk von Manhattan nieder, der als El Barrio bekannt ist. In diesem Umfeld begann Ende der 60er Jahre die Identität einer neuen Latino-Generation Gestalt anzunehmen und ihre kulturelle Stimme in der Musik zu finden, die wir heute als Salsa kennen. 1967 riefen der italienisch-amerikanische Unternehmer Jerry Masucci und der dominikanische Flutist Johnny Pacheco zusammen mit dem als Fania Records gegründeten Label die Fania All Star ins Leben. Die Idee war, als alle Stars auf Fania zusammenzubringen. Ein Salsa-Projekt, das als größte und erfolgreichste in der Geschichte der Salsa gilt. Mit dabei waren zum Beispiel Johnny Pacheco, Cheo Feliciano, Hector Lavoe, Willy Colón, Bobby Cruz, Bobby Valentin, Ray Barreto und Gastkünstler wie Tito Puente oder die Celia Cruz und Eddie Palmieri. Mit ihren Konzerten auf den 5 Kontinenten, die diese Musikrichtung mit den größten Künstlern der Zeit bekannt machten, markierte Fania All Stars ein Vorher und ein Nachher in der Geschichte der Salsa. Dieses Lied von Pedro Navaja erinnert, wie viele andere aus dieser Ära der Fania All Stars, an das Leben und die Schicksale vieler Lateinamerikaner und Lateinamerikanerinnen, die sich in USA el famoso Sueño Americano suchten. Sie wollten ein neues Leben aufbauen. Die Lieder erzählten Geschichten, die das konsumistische Leben in USA in Frage stellen, zum Beispiel Plastico von Rubén Blades, die Ungleichheiten und Unterdrückung, der Verlust der Wurzel, aber gleichzeitig den unermüdlichen Kampf vieler Lateinamerikaner, die versuchten, ein besseres Leben für sich und ihre Familie zu schaffen. Vielleicht ist das der Grund, warum viele von Lateinamerikaner und Lateinamerikanerinnen, vor allem jene aus der Karibik, diese Musik so sehr vermissen, wenn wir weit weg sind. Vielleicht gibt es noch Spuren von Leid und Sehnsucht von unseren afrikanischen Vorfahren. Die Salsa erinnern uns an eine kollektive Geschichte, aber auch an individuelle Kämpfe. Sie steckt in unsere Körper, in unsere Bewegungen, in unseren Atem. Als ich in Deutschland ankam, verspürte ich nach ein paar Monaten das Bedürfnis zu tanzen, vor allem an Tagen, an denen ich mich demütig fühlte. Ich brauchte und brauche immer noch die Lebensfreude und Energie des Tanzes mit anderen, das Hören von Musik, die mich mit einem Wurzel verbinden. Diese Leere, die man manchmal verspürt, wenn man weit weg von seiner ursprünglichen Heimat ist, kann ich durch das Hören und Tanzen von Musik ausgleichen. In meinem Fall sind Salsa, Merengue und Cumbia diese Art der Wiedervereinigung mit meiner Heimat.
Ja, deshalb hast du wohl auch gesagt, dass ich tanzen lernen soll.
Genau.
Das erinnert mich an eine unserer Sendungen aus dem letzten Jahr. Da ging es auch um das Thema, wie man in der Ferne eine Heimat finden kann. Und Franziskos Geschichte ist ja so ähnlich. Ihm hat ja auch was gefehlt hier in Deutschland. Zum Glück, muss man sagen, denn sonst gäbe es ja El Pasito nicht.
Als ich nach Deutschland kam, das ist wahrscheinlich viele von unseren Lateinamerikanern passiert, die Art und Weise hier zu leben ist anders. Anders als bei uns in Lateinamerika. Wir in Peru zum Beispiel, wir möchten immer tanzen. Ja? Überhaupt Tanzen ist ein fester Bestandteil in unserer Kultur. Nur als Beispiel, als kleines Beispiel. Der Titicacasee ist eine Region, die ist wahrscheinlich weltbekannt. Mhm. Allein in dieser Region gibt es über 100 verschiedene Tänze. Das heißt, fast jedes Dorf hat einen eigenen Tanz. Mhm. Und die Art und Weise, wie man dort, sagen wir mal so, kommuniziert, ist sehr oft über den Tanz. Man besucht sich gegenseitig und man tanzt. Mhm. Ob man kann oder nicht, das spielt eigentlich dort keine Rolle. Mhm. Und diese Art und Weise hat mich natürlich geprägt. Ja, ich habe immer schon von Kind auf gerne getanzt und auch assistiert bei unseren Trainern in Peru. Und dann, als ich hier kam, dann habe ich zuerst mal gedacht, was ist denn da los hier? Ne? Hier wird sehr viel gesprochen, aber wenig getanzt. Und irgendwann mal in dem Studentenkreis ist mir eingefallen, ich biete denen einen kostenlosen Kurs an, ja, in dem Studentenkreis. Und die Bude, die vorher immer irgendwie mal die voll von Menschen waren, und eher an der Theke oder sowas, ne, die fingen an zu tanzen. Und von Woche zu Woche wurde es immer voller.
Du warst zum Studieren hier,
ja,
tatsächlich, und hast dann mit deinen Kommilitonen angefangen zu tanzen, beziehungsweise denen den Tanz beizubringen.
So ist es, ja. Das war während des Studiums. Ne? Und nach dem Studium, also ich habe ja Maschinenbau und Verfahrenstechnik studiert. Und nach dem Studium ist ja klar, man geht dorthin, wo man auch einen Job bekommt. Ne? Dann kam ich 1986 hier in Stuttgart an. Direkt in Stuttgart nicht, sondern in Leonberg. Und da fing auch meine Suche an nach Tanzmöglichkeiten. Das war eine Zeit, wo man sagen kann, da kam auch Salsa Stück um Stück hier in Stuttgart an. Und da habe ich das Gleiche gemacht wie während des Studiums. Am Anfang habe ich neben meiner Arbeit den Leuten diesmal schon schulmäßig Salsa-Unterricht gegeben. Unsere erste Anfangszeit, das war in Stuttgart-West, neben der russischen Kirche, bei einem Verein, das ist ein Frauenkünstlerverein, das heißt GEDOC, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Die haben ganz unten einen sogenannten Ballettsaal. Die haben uns sogar vorgeschrieben, wir sollten ohne Schuhe tanzen, weil die ein sehr schönes Parkett hatten und die hatten Angst um deren Parkett hat. Ne? Und dass das so gut laufen würde, das war eine Überraschung. Ja? Kurz nach ein paar Monaten musste ich nach Räumen suchen. Und ja, der Raum da in GEDOC, das war auch nur stundenweise gemietet. Ne? Und dann nach der Suche kamen wir hier tatsächlich nach Stuttgart-Ost, wo wir jetzt auch sind. Am Anfang waren wir im zweiten Teil von diesem Gebäude. Das ist ein Neubau, mehr büromäßig eingerichtet. Und erst danach kamen wir hierher, weil diese Räume frei wurden. Ne? Und seitdem kann man sagen, beschäftigen uns noch intensiver mit dem Tanz. Die Folge war eben, dass ich sogar meinen Beruf aufgegeben habe, wow, zugunsten des Tanzes. Mhm. Und nicht nur des Tanzes, wir haben auch immer Spanisch auch parallel unterrichtet. Und man sieht schon, wir sind so lange dabei, ne? Und ich denke, die Stuttgarter sind, wie sagt man, mögen das, was wir auch hier anbieten. Nicht nur die Stuttgarter, sondern wahrscheinlich die ganze Region hier.
Ja, ich komme auch aus Tübingen hierher. Ja, also hast du deinen Beruf aufgegeben zugunsten der lateinamerikanischen Kultur sozusagen,
so
oder?
Ist es, ja.
Danke. Und ich wollte dich fragen, welche Personen kommen hier, apropos, so hauptsächlich Personen aus Lateinamerika, die hier in Umgebung wohnen, aber auch deutsche Personen, die Salsa mögen, was für Publikum kommt hier?
Also zum Lernen hauptsächlich hier Leute aus der Region, mhm, ja, in Deutschland. Ne? Mhm. Jetzt zu unseren Tanzabenden, das ist gemischt, kann man, mhm, sagen. Manchmal kommen sogar ganze Gruppen von Latinos, ne? Mhm. Und die sind natürlich fleißig beim Tanzen. Mhm. Ne? Aber wir sind ja in Deutschland, also man kann nicht sagen, also hier sind viele Lateinamerikaner. Mhm. Ne? Es ist das Ergebnis von der Wirklichkeit. Also das heißt, jeder Abend ist auch anders, ja, bei dem Tanzabend. Wir wissen nie, wie es sein wird. Manchmal sind wir überrascht, dass es eine ganz andere Konstellation ist. Aber es ist okay, das ist Leben. Das ist das Leben, so wie das Leben so in der Praxis ist.
Vor Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre übernahm die sogenannte sinnliche oder erotische Salsa die Kontrolle über die Szene. Zu ihren wichtigsten Vertretern gehören Eddie Santiago, Frankie Ruiz, Lalo Rodriguez, David Pavón, Willy González, Luis Enrique unter anderem. Und schließlich kamen andere karibische Rhythmen wie Bachata und Merengue. Hören wir uns jetzt Jasmins Lieblingslied Mia von Eddie Santiago an. Natürlich stellt sich die Frage, was Salsa für andere Menschen bedeutet, die nicht lateinamerikanisch sind oder die nicht wie Francisco und ich mit dieser Musik aufgewachsen sind.
Mia, das ist mein allererstes Stück, auf das ich tatsächlich diesen Salsa-Rhythmus oder diese Salsa-Schritte mit Musik getanzt habe. Und ich war so stolz, weil es geklappt hat und Francisco war mit mir nicht zufrieden. Es hat immer einen Schritt gefehlt und ich war überzeugt, es ist richtig. Und wenn ich dieses Lied höre und es selber bei meinen Schülern spiele, gerade bei den Anfängern, sitze ich oft immer in der Ecke und denke so, ja genau, so hast du auch angefangen. Wenn ich die Gesichter sehe von den Schülern, denke ich immer so, genau, diesen Blick habe ich auch. Ja. Das ist so das, was immer im Hinterkopf ist, was ich auch immer bei den Anfängern spiele, weil es einfach die Emotionen wieder hochholt oder die Erinnerungen zurückbringt, wie ich selber angefangen habe.
Manchmal denke ich ja auch, ich kann das jetzt. Und dann kommt Francisco und sieht sich das genau an. Und er ist ja schon sehr genau. Und manchmal muss er dann lachen. Und er hat da so ein ganz fröhliches und sehr herzliches Lachen. Und dann weiß ich, ich mache etwas falsch. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Und ich kann dann auch nicht anders, als einfach mitzulachen. Es ist die pure Freude am Tanzen.
Was verbindest du mit diesem Tanz? Was bedeutet das für dich? Was steht da dahinter für dich? Was für ein Gefühl? Was für
Also für mich ist Salsa Lebensfreude, es ist Glück, es ist Zufriedenheit, es ist das gute Gefühl zu wissen, dass die Leute gerne hierher kommen und mit einem Lächeln dieses El Pasito verlassen und wir einfach wissen, hey, wir haben einen guten Job gemacht, weil die sich einfach gut fühlen. Und allein die Menschen, die da sind, also unterschiedliche, es ist egal, ob es der Arbeiter ist oder der Chefarzt, hier ist man einfach Mensch, man ist menschlich. Und das ist das, was einfach auch zufrieden macht oder einen glücklich macht.
Und wo hast du Salsa gelernt?
Hier.
Mit Francisco.
Bei Francisco habe ich gelernt. Ah. Ich war im Januar 2004 war ich hier. Es hat geschneit, ich weiß das noch. Ich bin hier hochgelaufen, habe gedacht, ich muss irgendwas machen, was mir Spaß macht. Und dann stand ich vor geschlossener Tür und wollte wieder gehen. Und dann kam ja gerade die Treppe hoch. Und dann habe ich mich angemeldet für Salsa und Spanisch, weil alles quasi eine Woche später angefangen hat. Das ging ruckzuck. Und seitdem bin ich da.
Und dann bist du geblieben auch.
Ich bin geblieben. Also eigentlich war das nie so das Ziel, hier zu bleiben, aber ich bin einfach da geblieben. Zum anderen habe ich dann hier einfach auch assistiert. Ich habe die Tanzabende betreut, neben meinem Abitur, was ich dann noch nachgeholt habe. Und dann hatte er keine Sekretärin mehr. Dann hat er gemeint, oh, magst du nicht vorübergehend ins Büro machen? Also ihr seht, vorübergehend ist auch schon über 10 Jahre. Ja. Ich bin immer noch da. Ja.
Vorübergehend. Hallo, du bist heute Abend auch zum Salsa-Tanzen hier. Warum bist du hier und wieso tanzt du so gerne?
Also ich habe mich jetzt nicht verstanden, aber anhand deiner Gesichtsausdrücke und Lippenbewegung denke ich mal, du fragst mich, warum ich hier bin. Also ich tanze eigentlich aus 3 Gründen Salsa, auch sehr, sehr gerne Salsa. Das eine ist natürlich, es ist eine sportliche Aktivität. Also man muss sich konzentrieren, es ist sowas wie Ohr, Hand, Fuß, Auge, Kombination und das Ganze gleichzeitig. Das trainiert unglaublich das Gedächtnis, denn Salsa ist ein sehr, sehr alter lateinamerikanischer Macho-Tanz. Also eigentlich noch schlimmer als Tango. Das heißt, beim Salsa, die Frauen drehen sich und die Männer müssen sich die Figuren merken. Und das ist extrem ungerecht. Ja? Also ich würde mich auch gerne mal drehen, aber geht so gut wie gar nicht. Und ich würde auch gern, dass dann jeder sich meine Figur merkt, aber das geht auch überhaupt nicht. Und das ist natürlich nicht schön, aber es zwingt einen dann doch dazu, auch mal darüber nachzudenken, was man dann als nächstes tut. Ja, weil es hängt ja an einem selber. Und letztendlich kann ich nicht nach 3 Minuten vor der Tanzfläche gehen und sagen, das war jetzt aber doof, weil da bin ich ja selber schuld. Also muss ich mir da meine Gedanken zu machen. Das fordert mich. Also man hat Sport, man hat sowas wie geistiges Training. Aha. Man muss ja komplexe Bewegungsmuster quasi in Millisekunden abrufen. Ja? Und sich das Ganze, da muss ich das so anfühlen für die Tanzpartnerin, als hätte man überhaupt nicht nachgedacht, obwohl man eigentlich schon die ganze Zeit da hat. Oh, was mache ich als nächstes? Ja, und war noch was? Ja, meistens sind beim Salzer nette Leute.
Danke, bitte.
Ich kann das auch kürzer machen.
Na, also das hört sich jetzt fast so an, als ob Frauen gar nicht tanzen lernen müssen. Das sehe ich anders. Es ist ja schon so, dass wenn man miteinander tanzen will, dann muss man sich ja auf den Partner einlassen, mit dem man tanzen will. Für mich hat es sehr viel mit Energie zu tun und das geht auch manchmal besser und manchmal schlechter. Also ich habe zum Beispiel einmal eine Frau beobachtet, die mit ihrem Mann getanzt hat. Und das war wunderschön. Und sie haben wirklich sehr, sehr gut getanzt zusammen. Und danach wurde sie dann von einem anderen Mann aufgefordert. Und plötzlich sah die gleiche Frau so aus, wie wenn sie die letzte blutige Anfängerin wäre. Das hat überhaupt nicht zusammen funktioniert. Also diese Kommunikation, die ist wichtig. Und genauso wie eben der Mann lernen muss zu führen, muss auch eine Frau einfach lernen zu folgen. Also das ist ja dann auch noch so ein Bild von Machismus und auch wieder so ein Vorurteil, mit dem, denke ich, auch viele lateinamerikanische Männer immer wieder konfrontiert werden. Aber davon wollen wir jetzt nicht anfangen, oder?
Ja, stimmt. Das wäre ein Thema für eine andere Sendung. Musik und Machismus zum Beispiel.
Was ich sagen will, ist, es sieht ja nur so aus, als ob die Frauen nichts machen. Tanzen ist ja wie reden, also es ist ja ein Dialog. Und wenn einer nichts sagt, dann geht das ja auch nicht weiter. Ich brauche schon meine volle Aufmerksamkeit und auch eine gewisse Körperspannung. Und das ist auch gar nicht so einfach am Anfang. Aber sonst kann ich ja dann die Impulse oder Kommandos meines Tanzpartners gar nicht aufnehmen oder verstehen. Also es ist dieses Gemeinsame wirklich, das, was mir so gefällt. Und es gefällt mir natürlich auch, dass dieser Tanz Menschen aus allen Kulturkreisen auf der ganzen Welt verbindet, weil der Rhythmus ja immer gleich ist.
Jetzt müssen wir aber das über den Salsa-Schlag hören von Francisco. Was hat es mit dem Salsa-Schlag auf sich?
Salsa-Schlag, okay. Sagen wir so, im Unterricht hier, zumindest bei mir, ja, ich setze immer wieder den Schlag der Klave. Ja? Die Klave ist ein Ursprungsinstrument im Salsa, ja? Und hat einen eigenen Schlag in der Musik. Ja? Und man kann sagen, einen Durchlauf, das spricht einen Grundschritt im Salsa. Mhm. Und wenn man nach der Klave tanzen kann, ja, dann in der Regel ist man auch gut im Rhythmus. Und das ist eigentlich auch Ziel des Ganzen, ne? dass die Leute lernen, das zu eben das zu hören. Ja? Jasmin hat mir gerade freundlicherweise jetzt meine Klave mitgebracht. Das ist okay. Das hier. Ne? Das ist also Holz, ja? Zwei Holzstäbe kann man sagen, die von den Musikern eben bearbeitet wurden, damit der Klang besser ist. Ja? So ein Klaveschlag hört sich so an.
Ja. Und dann spürt man die Musik in der Körper.
Ja, immer wieder überrasche ich meinen Schülern auch mit dem Schlag, wenn wir den normalen Schritt, sagen wir so, gelernt haben. Und zwischendurch setze ich den Salsa-Schlag ein. Manche reagieren so ziemlich überrascht. Ne? Was ist das? Ja? Mhm. Ich sage denen, das ist Salsa. Ne? Denn das ist eigentlich, wonach sich die Musiker dann halten. Auch, mhm. ne? Innerhalb eines Bands hat immer jemand diesen Schlag mhm. dabei. Mhm. Und manchmal hört man es in der Musik ganz deutlich raus, weil die Gruppen das rausbringen. Und manchmal ist es ganz versteckt, ne? Mhm. Ist ja klar. Ne? Mittlerweile ist die Musik so vielfältig und so verschieden, dass man sagen kann, ne? Man muss, wie sagt man, lernen, das auch zu hören. Halt.
Mhm. Mhm. Wow, die Salsa-Musik ist so vielfältig und international, aber der Schlag bleibt so.
Vielen Dank, liebe Jasmin. Lieber Francisco, dass ihr uns eure Ideen mitgegeben habt und mit uns dieses Gespräch geführt habt. Ich tanze auf jeden Fall weiter und ich hoffe noch sehr, sehr viele Jahre und es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und danke dir, Rocío.
Ich danke dir, Ada. Das ist eine super tolle Gelegenheit, dass wir heute uns getroffen haben und dass wir mit Jasmin und Francisco dieses Gespräch führen dürfen. Danke sehr. Auf jeden Fall, wir laden unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nach Stuttgart zu kommen und El Pasito kennenzulernen.
Es war Globales Lernen on Air. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Daniela.
Tschüss.
Wann ist die Party?
Immer am?
Immer am 1. und am 3. Samstag im Monat.